Er hat gelesen aus dem Jesaja-Buch, 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Es ist die Frage an uns, glaubst du das? Gott sagt das an sein Volk, diese Worte. Er ermutigt sein Volk, ihm zu vertrauen. Es ist die Frage an uns, weil wir doch im Alltag so stark eingebunden sind in unsere Sorgen und in unsere vielleicht auch Freuden, in all das, was uns bewegt, dass wir oft, so wie Markus es gesagt hatte, vergessen davon oder unser Glaube oft nicht so stark ist. Und das ist die Frage, glaube ich das, was hier geschrieben steht? Ich denke, das passt ganz gut in unseren Text, den wir heute betrachten werden. Ich hoffe, viele von uns oder alle von uns haben ihre Bibel mitgenommen. Das heißt nicht umsonst, dass wir eine Bibelarbeit haben. Arbeit an der Bibel. Und ich empfand besonders diesen Text für heute besonders der Arbeit würdig oder ein Text, der viel Arbeit erfordert. Ein sehr schöner Text, ein Text, der ermutigt, Gott zu vertrauen. Ich hoffe, die Präsentation wird jetzt funktionieren. Ja. Wir sind voriges Mal bis zum Vers 6 gekommen und haben, wenn wir uns erinnern, über Abel gesprochen und über Henoch. Und dieser Vers 6 ist eine Fortsetzung des Textes von Henoch. Und ich habe mir Gedanken über diesen Mann gemacht. Und ich habe mich gefragt, wie lebte er? Was war seine Lebenseinstellung? Wie ging er mit den Sachen um, mit den Dingen um, die ihn ganz doll beschäftigt haben? Bewegten ihn auch Sorgen und ist er oft vielleicht verzweifelt gewesen und wusste auch nicht weiter? Hatte er mal Phasen gehabt, wo er von Gott vergessen hat und aus lauter Freude über das, was er Gutes erlebt hat im Leben, einfach so weitergelebt hat? Hat ihn oft etwas so sehr beschäftigt, dass er davon vergessen hat, mit Gott darüber zu sprechen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass über ihn gesagt wird, und das lesen wir hier. Verse 6 und 7, Hebräer Kapitel 11. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn mit Fleiß suchen, ein Vergelter wird. Im Glauben bereitete Noah, als ihm Weisung erteilt war, über Dinge, die noch nicht gesehen wurden, in gewissenhafter Einstellung eine Arche zu, zur Rettung seines Hauses, durch welchen er die Welt verurteilte, und er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die des Glaubens ist. Diese zwei Verse. Im Glauben, oder wir haben gelesen, aber ohne Glauben ist es unmöglich. Es ist ein Wort, das wirklich jede andere Möglichkeit ausschließt. Es ist ein Wort, das wirklich stark begrenzt. Und hier wird gesagt, es ist wirklich ohne Glauben unmöglich, dem Herrn wohlzugefallen. Es ist offensichtlich, dass dieser Vers ganz stark vom Wohlgefallen Gottes spricht. Dieses Gott wohlzugefallen ist das zentrale Thema dieses Verses. Und weil wir vorher von Henoch gelesen haben und ihn uns als Beispiel angesehen haben, erklärt der Schreiber des Hebräerbriefs und sagt, er hat geglaubt, aber dieser Glaube ist unmöglich. Oder dieses Wohlzugefallen, Gott wohlzugefallen, ist unmöglich ohne Glauben. Die Frage an uns, was gefällt Gott? Wer gefällt Gott? Welcher Lebenswandel, welche Art des Lebens ist Gott wohlgefällig? Von David lesen wir in der Bibel, Gott spricht über ihn und sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Das Wort Wohlgefallen lesen wir da nicht, aber wir lesen schon, dass dieser David Gott gefällt. Was war an diesem David so besonders, dass er Gott gefallen hat? Er hat auch einiges im Leben gehabt, was ihn von Gott getrennt hat, eine Zeit lang. Er hat auch einige Male Dinge getan, die Gott nicht gefallen haben. Und trotzdem lesen wir, es ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. In Hebräer 10, Vers 38 lesen wir, aber der Gerechte wird vom Glauben her leben. Und wenn er zurückweicht, hat meine Seele nicht wohlgefallen an ihm. Wer gefällt Gott? Welch ein Mensch? Welche Art von Mensch gefällt Gott? Ich denke, da spricht sehr viel von Beständigkeit, von etwas, von einem Herzen, das Gott zugewandt ist. Und das sehen wir, das lesen wir auch weiterhin in diesem Vers. Es ist eine Art Mensch, der Gott sucht, der Gott mit Fleiß sucht, der Gott wirklich von ganzem Herzen sucht. Wenn wir etwas suchen, dann suchen wir oft in unserem ganzen Haus. Gut, wenn wir dann mit System suchen und ein Zimmer nach dem anderen absuchen, aber wir suchen schon und oft suchen wir an falschen Stellen. Und wie froh sind wir dann, wenn wir es gefunden haben. Gott zu suchen, Gott mit Fleiß zu suchen, das ist eine Art Mensch, der Gott gefällt. Wir haben gelesen, aber der Gerechte wird vom Glauben her leben. Es ist ein Wort aus dem Buch Habakuk, Kapitel 2, Vers 4. In 2. Korinther 5, Vers 9 beschreibt der Apostel Paulus, wie die Christen von damals, und ich denke, er beschreibt auch unser Gemeindeleben so, was es heißt, für einen Menschen hier zu leben, Leiden zu erleben, in diesem Leib zu leben und doch sich zu freuen, eins bei dem Herrn zu sein. Und das rundet er so ab mit den Worten, 2. Korinther 5, Vers 9. Infolgedessen ist es unser Streben, solche zu sein, die ihm wohlgefällig sind, sei es daheim, sei es nicht daheim. Was gefällt Gott am Menschen? Wie verhält er sich in einzelnen Situationen des Lebens? Ich denke, das Wort in Offenbarung 4, Vers 11 beschreibt uns teilweise das, was Gott sich vorgestellt hat, damals, als er den Menschen geschaffen hat, im Garten Eden. Was sein Gedanke war, was sein Wunsch war, was sein Ziel war mit dem Menschen. Wozu er ihn geschaffen hat. Er möchte geehrt werden. Er ist jemand, wir lesen sogar, Gott sagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ich bin jemand, der die Ehre verlangen darf und ich verlange die von dir, Mensch. Wenn jemand vielleicht sagt, ist Gott so engstirnig, ist Gott so beleidigt, wenn er nicht die Ehre bekommt? Bei uns Menschen gilt das als verpönt, wenn wir so handeln. Aber ich denke, das ist einfach eine Tatsache. Es ist etwas, was dahingestellt ist in unser Leben. Gott selbst der die ganze Menschheit geschaffen hat, hat das Recht, hat das volle Recht, von uns Ehre zu verlangen. Wenn wir irgendeine Sache anfertigen und wer gerne bastelt, dem fällt jetzt vieles ein, dann erwarten wir auch, dass diese Sache uns dient. Es würde keinem in den Sinn kommen und sagen, naja, wenn das nicht funktioniert, ich lasse es liegen, das war ja nur ein kleiner Versuch. Nein, wir legen allen Fleiß daran, wir basteln daran und wir wissen, diese Sache soll mir dienen. Und nachher ist das vielleicht sogar unser Präsentstück und wir sagen unserem Besuch, schaut mal, das ist gelungen, das ist ein gutes Werkzeug. Es ist das volle Recht Gottes, von uns Ehre zu verlangen. Offenbarung 4, Vers 11. Würdig bist du, Herr, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft, weil du alle Dinge schufst. Und wegen deines Willens sind sie da und wurden sie geschaffen. Warum wurden sie alle geschaffen? Wegen seines Willens. Was ist die Bestimmung unseres Lebens? Die Bestimmung unseres Lebens ist, Gott wohlzugefallen. Und deswegen, denke ich, ist das wichtig. Besonders in diesem Vers wird das hervorgehoben, dass es ganz wichtig ist, Gott wohlzugefallen. Es ist unmöglich, Gott wohlzugefallen, ohne was? Ohne Glauben. Und jetzt kommen wir näher zu dieser Begründung, welcher Glaube das sein sollte, durch den wir Gott wohlgefallen. Ich muss schon sagen, dieser Vers ist sehr verschachtelt. Da spricht der Schreiber erst vom Glauben, dass man ohne Glauben nicht wohlgefallen kann. Und dann lesen wir davon, dass man zu Gott kommen muss. Es ist schon ein Stück Arbeit, um diesen Vers auseinander zu pflücken. Aber ich denke, hier liegt eine sehr tiefe Wahrheit drin. Wir haben hier gelesen in der Begründung, dass wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. An welchen Gott glauben die Menschen? Kennen Sie das, wenn Sie irgendwo ein Zeugnis oder irgendwo über Gott gesprochen haben mit Menschen, dass man gar nicht abgeneigt ist, darüber zu sprechen? Dass man oft von einer Intelligenz spricht. Ja, es gibt, ich glaube an eine Intelligenz irgendwo. Es gibt jemand, der alles in seiner Hand hält. Das ist gut, denken wir. Aber ist das der Gott, der uns in der Bibel geschildert wird? Ist das der Herr, der uns geschaffen hat? Oft sagt man, ich glaube an Gott. Ich glaube, dass es ihn gibt sogar. Ich glaube, dass es Jesus Christus gegeben hat. Aber dann stellt man sich seinen eigenen Gott zusammen. Und dann sagt man zum Beispiel, naja, ich bin nicht schlechter als die anderen. Und ich hoffe einst, wenn ich dann an der Himmelspforte stehe, so wird das dann gesagt, und der Name eines Apostels wird genannt, und der mich dann hineinlässt, der dann zu mir sagen wird, naja, gut gemacht, du bist ein guter Mensch gewesen. Ist das der Gott, der uns in der Bibel geschildert wird? Geschwister, es ist sehr wichtig, dass wir diesen Gott kennenlernen, dass wir ihn kennen. Und wirklich so kennen, wie er uns in der Bibel geschildert ist. Dieser Gott ist jemand, der sich im Wort offenbart hat. Und wir lesen sogar vom Anfang der Bibel und weiterhin stellt er sich den Menschen vor. In 2. Mose 20, Vers 2 lesen wir, Gott stellt sich dem Volk Israel vor. Ganz klar und deutlich. Oft, wenn wir, das ist ja der Anfang von den Geboten, die Gott seinem Volk gibt. Und wir haben das immer so in Gedanken, Gott befiehlt dem Volk und er sagt, das müsst ihr tun und das müsst ihr lassen und das dürft ihr nicht machen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber davor stellt Gott sich vor und sagt, ich bin der Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Und dann sagt er, du wirst nicht stehlen, zum Beispiel. Du wirst nicht töten. Du wirst nicht ehebrechen. Das ist wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen, habe ich gehört. Wir sprechen ja auch oft so zu unseren Kindern. Nicht du sollst, sondern das wirst du nicht machen. Und so sagt Gott das. Und sagt, das wirst du nicht machen. Ich bin dein Gott, der das und das getan hat in deinem Leben. Glauben, dass er ist, heißt wirklich glauben, dass dieser Gott, der uns in der Bibel beschrieben wird, dass dieser Gott ist, dass er wirklich existiert. Und wenn wir das ganze Wort Gottes betrachten, dass das ganze Wort Gottes ihn uns beschreibt, im Alten Testament und im Neuen Testament umso mehr, und er wurde sogar Mensch, lesen wir. Und dieser Gott, an diesen Gott sollten wir glauben. Es spornt mich immer wieder an, mehr in der Bibel zu lesen, um ihn besser kennenzulernen. Wie wollen wir Gott besser kennenlernen als durch sein Wort? Durch ihn selbst, wie er über sich selbst spricht. Deswegen die Ermutigung an jeden von uns. Lies in der Bibel, studiere in der Bibel. Lerne ihn kennen über sein Wort. Es ist wichtig für dein Verständnis, für deinen Glauben an diesen Gott, der ist, der wirklich existiert. Wir haben noch eine zweite Begründung. Und zwar steht da geschrieben, er wird dir ein Vergelter sein. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn mit Fleiß suchen, ein Vergelter wird. Es ist mir oft ein Trost gewesen im Leben, zu wissen, dass ich eine Sache einfach ruhen lassen kann und zu wissen, dass es jemand gibt, der gerecht ist und der vergelten wird. Ich denke, dieses Wort, das können wir nicht oft genug hören. Es ist uns oft danach, einfach mal selbst reinzuschlagen, sage ich mal so. Selbstgerechtigkeit zu üben. Selbst an einer bestimmten Stelle anzuklagen. Das einzufordern, was uns zusteht. Das ist in vielen Fällen auch richtig. Aber ich denke, die endgültige Gerechtigkeit, jemanden zu haben, der ein Vergelter ist. Jemanden zu haben, dem wir vertrauen können und sagen, er wird mir vergelten. Oder in einer anderen Übersetzung steht geschrieben, der ein rechter Belohner sein wird. Das ist einfach ein Trost. Es ist eine Freude, die uns durchtragen kann durchs Leben. Es kann uns Frieden schenken über Sachen, die uns oft keine Ruhe geben und wir uns selbst beschuldigen, dass wir da nicht anders gehandelt haben. Er ist ein Vergelter. Er wird handeln. Glauben wir das, dass er handeln wird? Unsere Taten sagen oft etwas ganz anderes. Unsere Taten sprechen oft davon, dass wir nicht daran glauben, dass er handeln wird. Aber ich möchte uns einfach ermutigen, Geschwister, es ist gut. Gott segnet das, Gott bekennt sich dazu. Gott selbst verspricht es uns. Es ist ein Zeichen unseres Glaubens, wenn wir so handeln. Denn nicht umsonst ist es eine Begründung für das, was davor steht in diesem Vers. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Und dann kommt die Begründung. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Und noch eins muss er glauben. Und denen, die ihn mit Fleiß suchen, ein Vergelter wird. Vergessen wir nicht, das ist alles eine Fortsetzung der Beschreibung des Glaubens von Henoch. Der Glauben des Henoch, Gott erfand den Henoch für gerecht, er hat Gott wohlgefallen, Gott hat ihm ein Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hat. Und Gott hat ihn zu sich genommen. Und jetzt wird dieser Glaube von Henoch beschrieben. Und jetzt sagt der Schreiber, was für einen Glauben Henoch hatte, um zu Gott zu kommen. Das heißt, dieses Kommen in Form einer Suche, in Form einer fleißigen Suche, wollte ich auch noch ganz besonders betonen. Das fleißige Suchen im Alltag ist schwierig. Das fleißige Suchen Gottes im Alltag wird uns oft versperrt durch viele verschiedene Sachen, die uns einfach zu wichtig sind, dass wir die liegen lassen können. Es kommt oft sogar dazu, dass wir nicht mal uns erinnern können, welches Wort Gott uns morgens geschenkt hat bei der stillen Zeit. Es kommt sogar so weit, dass wir oft gegen sein Wort handeln im Alltag. Dass diese Sorgen der Welt, diese Disteln, oft dass den guten Samen ersticken und der nicht aufgeht oder der erstickt wird, ja. Fleißiges Suchen heißt zu Gott kommen, ihm wohl zu gefallen. Fleißiges Suchen ist etwas ganz anderes. Fleißig zu suchen heißt wirklich mit Nachdruck, wirklich von ganzem Herzen dabei zu sein. Es ist so gut zu beobachten, wenn Kinder mit irgendeiner Sache voll beschäftigt sind, voll dabei sind, von ganzem Herzen dabei sind. Ich denke, wir Eltern, wir wissen, wie schwierig das oft ist, so ein Kind von dieser Sache loszukriegen. Es spricht andauernd von dieser Sache. Es beschäftigt sich die ganze Zeit mit dieser Sache. Was heißt Gott fleißig zu suchen? Gott mit allem Fleiß zu suchen. Vielleicht ein guter Tipp für den Alltag. Man sagt ja, ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt, ungefähr übersetzt aus dem Russischen so, Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich Psalme auswendig lernen durfte. Ich hatte einfach die Zeit dazu und man hatte in der Nachtschicht zum Beispiel eine lange Pause von einer halben Stunde. Kein anderer Mensch war neben dir und dann hatte man Zeit zum Lernen, zum Psalmenlernen. Ich merke aber nach einer Zeit lang, dass man die wieder langsam vergisst, weil man die nicht wiederholt. Das Gleiche möchte ich auch für den Alltag behaupten. Gott redet zu uns in diesem Wort. Und wenn wir morgens die Bibel aufschlagen, ist das sein Wort. Und er spricht zu uns. Lasst uns im Laufe des Tages immer wieder darauf zurückkommen. Und wir werden merken, Geschwister, ich habe es selbst ausprobiert und das ist wirklich wahr. Am Abend kann man sich wirklich immer noch erinnern, was man morgens gelesen hat. Noch viel mehr, das Wort wird einem oft zu einem Schatz, das man einem guten Herzen verwahrt, das mit einmal von vielen Seiten anfängt zu glänzen. Und je mehr man an einem Edelstein reibt, desto mehr glänzt er. So ist es mit dem Wort Gottes. Je mehr wir darüber nachdenken, es muss nicht andauernd sein, aber je öfters wir das am Tage tun, desto besser erinnern wir uns daran, desto besser bleibt es in unserem Herzen. Und wir verwahren es wie einen Schatz in unserem Herzen, wie ein etwas Edles. Lasst uns eifrig nach ihm suchen. Lasst uns mit Fleiß nach ihm suchen. Denn sein Wort in unserem Alltag anzuwenden, heißt Gottes Wort zu bewegen, heißt über Gott nachzudenken. Er wird es belohnen. Und das heißt doch, er ist präsent im Alltag. Und ich denke, dieses hat er Henoch erlebt. Ich denke, dieses war etwas, was Henoch durchgetragen hat. Und immer wieder, wir lesen nicht davon, was Henoch alles erlebt hat in seinem Leben. Aber ich denke, weil dies beschrieben wird von ihm, weil dies behauptet wird von ihm, ist das einfach eine Tatsache. Henoch rechnete mit Gott. So ein Leben, wie da beschrieben wird in 1. Mose, kann nicht ohne direktes Erleben oder Eingreifen Gottes gelebt werden. Und sei es nur das Letzte, was Henoch erlebt hat. Er bekam ein Zeugnis von Gott, dass er ihm wohlgefallen hat, und Gott nahm ihn weg. Ein kleines Mädchen erzählte das so, sie hat das bestimmt in der Kinderstunde gehört, diese Geschichte. Ich denke, ich habe das schon mal erzählt hier. Ja, dann sagte sie, jeden Tag machte Henoch einen Spaziergang mit Gott und jeden Tag gingen sie einen Teil des Weges und unterhielten sich. Und jeden Tag wurde dieser Spaziergang immer länger und immer länger. Und eines Tages sind sie so weit gegangen, dass Gott gesagt hat, so Henoch, heute gehen wir nicht zu dir, sondern heute gehen wir zu mir. Und dann blieb Henoch bei Gott. Und das hat ihm da so gut gefallen, dass er nie wieder zurückgekommen ist. Es ist kindlich erzählt, aber eine tiefe Wahrheit darin. Wie muss ich leben, um Gott wohl zu gefallen? Ich habe versucht, den Text schematisch darzustellen. Gott wohl zu gefallen, oder wie hat Gott, an welchem Menschen hat Gott wohl gefallen? Der Mensch muss zu ihm kommen. Aber noch zwei Tatsachen, die unbedingt dieses stützen, sind, wir müssen glauben, dass er ist, und wir müssen glauben, dass er ein Vergelter sein wird, denen, die ihn mit Fleiß suchen. Ich habe mich einfach gefragt, Geschwister, stimmt das für mein Leben? Ganz ehrlich und ganz einfach gefragt, stimmt dieses für mein Leben? Der Henoch erlebt so etwas Großes mit seinem Gott. Und Gott nimmt ihn einfach zu sich und Gott hat Wohlgefallen an einem Menschen. Stellen wir uns das mal vor. An einem Menschen, der Jesus Christus nicht gekannt hat. Gott hat Wohlgefallen an so einem Menschen. Wie muss so ein Mensch gelebt haben? Er hat geglaubt, dass er ist, und er hat geglaubt, dass Gott ein Vergelter sein wird. Das heißt, dass Gott wirklich da ist und dass er vergeltet. Das, was mir im Leben geschieht, dass Gott das vergilt. Praktisch, ganz praktisch, ganz fest. Stimmt das für mein Leben? Ich hoffe, dass es stimmt. Und ich wünsche es selbst für mich, dass es stimmen sollte. Es ist einfach ein Wachstumsprozess. Ich möchte das einfach mit einem Gebäude vergleichen. Und wir sprechen oft davon, dass wir voll sein werden, voll sein sollten, von Jesus voll erfüllt sein sollten, von Gott, vom Heiligen Geist. Ein Ausleger hatte ein gutes Beispiel gebracht und er sagte, es ist wie ein Haus. Gott klopft oder Jesus klopft an die Tür des Herzens an. Wir lassen ihn hinein und sagen, komm herein, Herr Jesus, du bist mir willkommen. Und er kommt rein und nimmt Wohnung in unserem Herzen. Und er hat Platz in unserem Wohnzimmer. Und er macht es sauber. Und er macht es rein. Und er wohnt darin. Nach einer Zeit lang fragt er mich, darf ich mir mal deine Bibliothek ansehen? Dein Studierzimmer? Gut, wenn wir dann sagen, ja, Herr Jesus, komm herein. Und er füllt auch diesen Bereich meines Hauses. Und er macht ihn sauber. Und er reinigt ihn. Und unser Haus ist stückweise mehr gefüllt von Jesus. Dann fragt er vielleicht, darf ich dein Schlafzimmer ansehen? Darf ich deine Küche ansehen? Darf ich deine Garage ansehen? Darf ich dein Hobbyzimmer ansehen? Und so füllt sich unser Haus. Und so wie wir lesen, dass das Haus voll wurde von dem Geruch der Gnade, die auf Jesu Kopf ausgegossen wurde. Es gab keinen einzigen Winkel, wo dieser Geruch nicht zu spüren war, nicht zu riechen war. So möchte Gott, so möchte Jesus uns ganz füllen, wirklich. Ich denke, wir haben diese Bildersprache verstanden. Unsere Garage, unser Studierzimmer, unsere Küche, unser Wohnzimmer und was wir noch alles für Zimmer haben in unserem Leben. Dass das von Jesus gereinigt wird und er darüber bestimmen kann, was gut ist und was nicht gut ist. Und wenn wir ihn mit Fleiß suchen, wirklich suchen, solche Menschen gefallen Gott. Menschen, die wirklich darauf vertrauen, sich darauf verlassen und wissen, er ist ein Vergelter. Manch ein Mensch hat sehr viel leiden müssen und ist gestorben und hat die Vergeltung nicht erlebt. Und wir fragen uns oft, wie kann so ein Mensch, der fromm lebt und betet, es nicht bekommen? Hier steht geschrieben, er ist oder er wird Zukunftsform. Er wird ein Vergelter sein. Und wenn das nicht hier im Leben geschehen wird, so wird das oben sein. Da, wenn wir ihm begegnen, wird er uns ein Vergelter sein. Es ist gut, wenn wir Gott mit Fleiß suchen. Es ist gut, wenn wir tagtäglich mit ihm Spaziergänge machen. Und wenn wir dann irgendwann mal von ihm eingeladen werden und er zu uns sagt, komm, heute gehen wir zu mir. Ein Mensch, der Gott wohlgefällt, ist ein Mensch, der ihm glaubt, dass er ist und dass er ein Vergelter ist. Wir gehen noch kurz zum nächsten Vers, zu Vers 7, wird uns Noah beschrieben. Thema dieses Verses ist Glaube als Zeugnis im Leben. Jetzt mal ganz kurz. Ich lese vielleicht noch den Vers. Glauben, im Glauben bereitete Noah, als ihm Weisung erteilt war, über Dinge, die noch nicht gesehen wurden, in gewissenhafter Einstellung eine Arche zu, zur Rettung seines Hauses, durch welchen er die Welt verurteilte, und er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die des Glaubens ist. Wenn wir das in 1. Mose lesen, so merken wir, dass Gott ihm etwas erzählt. Ich werde diese Verse jetzt nicht lesen. Er erzählt ihm etwas, er gibt ihm eine Weisung, eine Unterweisung und er gibt ihm eine ein Befehl, ein Imperativ. Er befiehlt ihm etwas. Und wir wissen, dass Noah reagiert. Noah reagiert mit ehrfurchtsvoller Vorsicht, mit einer gewissenhaften Einstellung. Er tut wirklich alles ganz genau so, wie Gott es sagt. Das ist einfach sein Lebenszeugnis vor den Menschen. Und stellen wir uns mal vor, ein Riesenschiff, das in 120 Jahren gebaut wird. Viele Menschen haben das bestimmt erfahren. Ich weiß nicht, ob es damals Zeitungen gab. Wahrscheinlich nicht. Aber dennoch, denke ich, ist es ein langer Zeitraum. 120 Jahre, dass viele Menschen, möglichst viele Menschen das erfahren haben. Es gibt einen Menschen, der wohnt weit weg vom Wasser und der baut ein Schiff. Und ich denke mal, so manch einer ist losgezogen, wenigstens einmal im Leben, nicht diesen Menschen zu sehen, wenigstens das Schiff zu sehen, das so riesig war. Es gab lange Zeit, bis in unser Jahrhundert hinein, in das vorige Jahrhundert, kein Schiff, das größer war als die Arche. Und stellen wir uns vor, es hat bis damals noch nie geregnet, sagen uns Wissenschaftler. Einfach, dass die ganze Erde war so gebaut, dass durch Tau die ganze Erde benetzt wurde. Es hat bis damals noch nie geregnet und jeder konnte sich fragen, woher soll das Wasser kommen? Wieso baut Noah hier auf dem Festland ein riesiges Schiff, ein riesiges Boot? Und wir lesen von Noah, er hat gepredigt. Und ich schätze mal, dass er wirklich jeden Tag, wenn er gesehen hat, Menschen kommen, sich ihn anzusehen, das Schiff anzusehen, einfach die Gelegenheit genutzt hat und hat gepredigt und hat gesagt, Gott wird uns eine große Flut schicken und er wird die ganze Welt verderben und ihr könnt euch retten davor, wenn ihr in dieses Schiff kommt, wenn ihr diesem Wort glaubt. Das hat er immer wieder getan. Und die Menschen haben nicht geglaubt. Stellen wir uns das mal vor, die ganze Weltbevölkerung gegen 8 Menschen. Jemand hat gesagt, undemokratischer konnte es gar nicht sein. 8 Menschen, die anders geglaubt haben als der ganze Rest der Weltbevölkerung. Und wir wissen, was es heißt. Ich weiß, was es heißt, 40 Jahre lang zu leben. Meine Oma wurde fast 101. Ein sehr langes Leben. Aber 120 Jahre an etwas zu arbeiten und wirklich zu glauben, das, was Gott gesagt hat, ohne Beweise, ohne einen Tropfen Wasser vom Himmel, es ist wirklich ein starker Glaube. Und dieser Noah, der wird uns als Beispiel hingestellt für einen Glauben. Er sorgt für seine Familie, lesen wir. Er rettet sein Haus. Er arbeitet mit starkem Glauben an Rettung. Und er beweist es mit der Tat, dass er Glauben hat. Alles Beispiele für uns. Ich denke, wenn wir dies in unserem Leben anwenden würden, wir würden genug Punkte finden, wo wir das an unserem praktischen Leben anwenden dürften. Dass wir wirklich gewissenhaft mit ehrfurchtsvoller Vorsicht, es ist sehr schwer zu übersetzen, sagt man, dieses Wort. In Russisch heißt es gottesfürchtig, bogobojaisnena. Dieses Wort zu übersetzen. Man sagt, das fängt mit eu an, genauso wie das Evangelium, Gutes nehmen, Gutes ergreifen. Mit so einer Furcht, mit so einer gewissenhaften Einstellung geht Noah an diese Sache und er baut dieses große, riesige Schiff. Ja, und die letzte Folie, was bedeutet der Glaube Noahs für uns und für die ganze Weltbevölkerung. Und wir lesen hier, Kapitel 11, Vers 7. Im Glauben bereitete Noah, als ihm Weisung erteilt war über Dinge, die noch nicht gesehen wurden, in gewissenhafter Einstellung eine Arche zu, zur Rettung seines Hauses, durch welchen, durch den Glauben, er die Welt verurteilte und er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die des Glaubens ist. Erstens, er verurteilt die Welt. Die Welt musste sich entscheiden, für oder gegen. Und dadurch sprach die Welt sozusagen sich selbst ein Urteil. Er verurteilte die Welt und er wird Erbe der Gerechtigkeit, die des Glaubens ist. Was ist ein Erbe? Einige von uns wissen das, haben es vielleicht schon mal erlebt. Wer ist ein Erbe? Ein Erbe ist jemand, dem etwas zugesprochen wird, was in Zukunft ihm gehören wird, aber er es noch nicht hat. Es muss erst etwas geschehen und dann wird er derjenige sein, der der Besitzer dessen ist, was ihm versprochen wird. Warum wird Noah als Erbe bezeichnet? War er nicht gerecht? Nein, Jesus war noch nicht gestorben. Jetzt hat Noah diese Gerechtigkeit. Jesus ist gestorben und jedem, der ein Erbe der Gerechtigkeit wurde, war, im Alten Testament ist diese Gerechtigkeit zugesprochen worden. Seitdem Jesus das Opfer am Kreuz vollbracht hat. Ihm ist die Gerechtigkeit zugesprochen worden. Er ist ein Erbe der Gerechtigkeit. Durch seinen Glauben, mittels seines Glaubens. Dieses wird uns versprochen. An jeder, der Jesus Christus annimmt, und das ist ja das Evangelium, die gute Botschaft. Jeder, der Christus annimmt, der das Opfer Gottes für meine Sünden annimmt, für deine Sünden annimmt, der wird gerecht sein vor Gott. Der ist gerecht. Der bekommt die Gerechtigkeit. Der ist kein Erbe der Gerechtigkeit, der ist gerecht. Es ist einfach eine gute Botschaft für jeden von uns. Es ist eine Botschaft, die uns dazu motiviert, Gott mit Fleiß zu suchen, ihm wohl zu gefallen im Alltag. Glauben, dass er ist. Glauben, dass er ein Vergelter ist. Und so glauben wie Noah. Wirklich ohne Beweise, ohne Sichtbares. Ohne etwas, wo man oft sagt, Herr, zeige dich mir, dann werde ich glauben. Ohne solche Sachen, einfach dem zu glauben, was Gott gesagt hat. Dadurch wird Noah zum Erbe der Gerechtigkeit erklärt. Gott gibt uns dieses Beispiel, damit wir so glauben wie Henoch, damit wir so glauben wie Noah, damit wir Erben der Gerechtigkeit sind. Möge der Herr uns dabei segnen. Ich bitte, dass wir noch aufstehen, wo es möglich ist, und wir beten noch zum Schluss.